Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail. Also reden wir über den Teufel im Detail, hoffe ich zumindest. Das ist jetzt echt der sechste Versuch, diesen Podcast endlich zu starten. Wir sind noch eingerostet. Wir sind noch halb in der Winterpause. Wir müssen uns erst aufwärmen, miteinander wieder warm werden, mit diesem Medium wieder warm werden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich und mein Gegenüber, Sebastian, der vor der Winterpause noch Marlon Ritter in die zweite Mannschaft zwangsversetzen wollte. Und jetzt bestimmt geläutert nach 6 Wochen, 8 Wochen, die wir nicht auf Sendung waren, zurückkommt. Oder, Sebastian?
Richtig. Hallo, David. Hallo zusammen an den Endgeräten. Das sage ich jetzt auch zum dritten Mal, glaube ich. Egal, jetzt klappt's diesmal. Wir hoffen, wir drücken alle Daumen. Marlon Ritter ist besser aus der Winterpause gekommen als ich. Ich habe es nicht zum Friseur geschafft bisher. Ich habe ein Radio- und Podcast-Gesicht. Auch das haben wir vorhin schon in der ein oder anderen Szene festgestellt. Ihr habt das nicht mitgekriegt.
Das ist auch der Grund, warum wir von dir einfach nie Fotos veröffentlichen. Und wenn ich Bilder veröffentliche von dir, dann lasse ich sie von DALL-E, heißt das so, generieren.
Ja, das ist auch gut so. Das muss niemand, es müssen nicht noch weitere Menschen mit hineingezogen werden. Das reicht. Es reicht, wenn man mir, wenn man meiner Stimme lauscht. Das ist das, was ich Substanzielles zu bieten habe.
Und das werden wir jetzt tun für die nächsten vermutlich 60 Minuten. Wir schauen mal. Mein Gegenüber will sich ja nicht so gerne auf eine Zeit festlegen für diesen Podcast, auf eine Länge festlegen. Wir haben aber auch wirklich viel zu besprechen. Wir haben echt sehr viele Spiele jetzt hinter uns. Wir reden, glaube ich, nicht über alle. Letztes Mal aufgenommen haben wir nämlich Mitte Dezember nach dem desolaten 5:1 gegen Kaiserslautern.
Gegen Kaiserslautern?
Gegen Darmstadt natürlich. Ich lese das hier.
Herzlich willkommen im Lilien-Podcast. Ja.
Jedenfalls haben wir 5:1 verloren und ich habe die Folge neulich nochmal gehört und ich war ja echt drauf wie's Zäpfchen. Das bin ich jetzt nicht mehr.
Hast du dich abgeregt?
Ja? Ich habe mich abgeregt.
Gut, ist die Weihnachtszeit, ist deine Entspannung zugute gekommen?
Ach, die Weihnachtszeit. Bei mir sind es eher die 1, 2, 3, 4, 5 Spiele ohne Niederlage dieses Jahr.
Ja.
Und mit ich darf dich daran erinnern, wir haben seit Januar nicht mehr verloren. Wir haben 2:1 gegen Ulm gewonnen, wir haben 4:2 in Fürth gewonnen, wir haben 2:1 gegen Münster gewonnen, wir haben letzte Woche die Hertha besiegt in Berlin und wir haben gestern gegen Hannover 96 ein 0:0 Unentschieden gesehen, das sich nicht wie ein 0:0 Spiel angefühlt hat. Das am Ende aber auch, man muss es schon so sagen, glücklich für uns, glaube ich, mit 0:0 Unentschieden ausgegangen ist. Auch wenn wir es am Ende noch sogar hätten gewinnen können. Aber die Hannoveraner waren schon besser.
Ja, kann man so zusammenfassen, würde ich auch sagen. Erster Punktverlust in der Rückrunde, in diesem Jahr. Also die 2 Punkte haben wir jetzt in Anführungszeichen liegen lassen. Aber natürlich auch gegen einen starken Gegner mit einem erfahrenen Trainer. Ich fand es auch super angenehm, die Pressekonferenzen von Markus Anfang und Breitenreiter zu hören. Das waren einfach 2 super erfahrene Trainer auch schon, obwohl Markus Anfang noch nicht ganz so alt ist, glaube ich. Breitenreiter ist ein paar Jahre älter. Aber das war super sachlich, das war super ruhig und gut analysiert und das war auch vom Umgang her ein sehr netter Ton unter den beiden Herren. Das war sehr angenehm für mich. Ich habe das gerne geguckt und die Analyse war sehr treffend. Ich fand, es war schon ein unentschieden Spiel mit leichten Vorteilen für Hannover. Von daher fand ich jetzt 0-0 vielleicht das falsche Ergebnis, aber 1-1, 2-2, das hätte es auch sein können.
Naja, ich finde schon, dass uns dieser Gun-Kam hat unsere Offensive schon ordentlich hergespielt. Also Maxi Bauer hatte da auch echt heftige Probleme zwischendrin.
Ja.
Das hat mich ein bisschen meinen Hot-Take gekostet, den ich eigentlich heute loswerden wollte. Ich wollte mal ein bisschen nachtreten, das spare ich mir jetzt.
Gegen?
Ich wollte eigentlich sagen, dass wir jetzt mit Maxi Bauer einen wirklichen Bundesliga-Innenverteidiger verpflichtet haben.
Oh.
Und nicht nur einen, den viele womöglich in der Bundesliga sehen könnten, ich aber nicht. Hm. So in diese Richtung. Hm. Ich hätte es ein bisschen schärfer formuliert, aber das spare ich mir jetzt.
Hast du am Wochenende auch gepfiffen, ja?
Ich war ja nicht im Stadion, aber ich kann auch gar nicht pfeifen. Selbst wenn ich es gewollt hätte, hätte ich...
Hättest du gebuht?
Ich hätte gar nichts gemacht, ist mir so egal.
Wie fandest du's?
Ich fand es schon witzig, wie sich Tomiak und Ritter so gegenseitig angegiftet haben.
In der einen Szene,
dann,
ne?
Dass er ihn auch einmal so richtig heftig legt, Alter. Das war ja nicht nur ein taktisches Foul, das war ja so richtig so, ey, dir gebe ich's jetzt.
Ja, ja.
So, wo er die gelbe Karte gesehen hat, dann auch der Boris.
Ja, klar. Verdienter Spieler. Ich glaube, viele haben es nicht verstanden, dass er halt zu einem Liga-Konkurrenten wechselt. Aber im Endeffekt ist es natürlich für ihn auch... Es ist ja seine freie Entscheidung und ich denke, es ist auch manchmal gut, so ein bisschen die Tapete zu wechseln. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, stimmt halt auch. Und das hat ja Hängen in einem Interview auch gesagt, es ist schon ein Upgrade, Maxi Bauer.
Ja.
Und der hatte jetzt einen schweren Stand. Er ist auch nicht, also wenn man es mal ganz streng nimmt, ist er ja auch nicht der 1:1 Nachfolger von Boris Tomiak. Das ist Luka Zirch in der aktuellen Situation. Es sei denn, er rutscht für Karloj auf die 8. Aber eigentlich spielte Maxi Bauer jetzt ja den linken Innenverteidiger. Die Position, die wir ja schon immer schon so ein bisschen auf dem Schirm haben, wir beide. Weil wir ja auch sagen, da fehlt uns eigentlich noch jemand. Idealerweise ein Linksfuß. Jetzt ist Maxi Bauer auch kein Linksfuß, aber er ist auf jeden Fall ein Upgrade zu den Optionen, die wir vorher dort hatten. Und Hannover hat gegen uns zwar relativ konstant in der Viererkette gespielt, aber man hat schon gemerkt, dass sie in der einen oder anderen Situation auch gegen den Ball dann schon mal auch diese Variabilität in der zentralen Position, die Tomiak ja unter Anfang extremst an den Tag gelegt hat, also dieses permanente spielsituative Wechseln zwischen Innenverteidigung und Sechserposition, das hat er ja dann auch für Hannover auf den Platz gebracht, in der einen oder anderen Situation weit nach vorne verteidigt, auch mit dem Ball mal ein bisschen weiter aufgerückt. Und aber Zirch steht dem meiner Meinung nach eben nicht viel nach.
Du gehst hier richtig rein.
Ja.
Ne? Du brauchst hier gar keine Anlaufphase
für diesen
Podcast. Du gehst schon so hart hier Deep Dive ins Taktische.
Ja, ich denke, das sollten wir doch tun, oder? Ich meine, das ist ja so ein bisschen unser USP, denke ich doch. Also an unserem Charisma wird es nicht liegen.
An deinem nicht, nee. Ja, ich konnte dir gar nicht zuhören jetzt, weil ich so fasziniert war, dass du ja keine Einlaufzeit brauchst. Aber ja, wo waren wir?
Wir waren eigentlich Bauer. Bei Boris Tomiak und ich wollte dich eigentlich fragen, wie du es fandest, dass er ausgepfiffen wurde. Und so sind wir drauf gekommen.
Ja, wie gesagt, ich finde es, ja, ob man den auspfeifen muss, keine Ahnung. Tomiak ist halt auch so ein Spieler, den hat man lieber bei sich im Team als im anderen.
Mhm.
Nicht unbedingt, weil er so ein guter Innenverteidiger ist, das ist er auch, sondern einfach auch, weil er natürlich so eine Drecksau ist.
Mhm.
So, ne? Und das hat man gestern dann eben auch gesehen.
Übrigens, Mentalitätsspieler.
Ich finde ja diese komischen schwarz-grünen Trikots von Hannover derart hässlich. Das fiel mir echt schwer, mir das anzugucken.
Ah, okay, also weiterer USP,
also,
Fashion-Podcast.
Ja. Okay, damit habe ich es auch genug. Jetzt, ist ja gut, ich habe es ja verstanden.
Hast du die Dokumentation FC Hollywood gesehen?
Ich habe sie vorhin, ich war heute oder gestern Abend bin ich in die Pfalz gefahren und bin heute erst wieder nach Hause gekommen an den Bodensee und habe mir die erste Folge angeguckt.
Ja. Oh, die ist fantastisch. Dann wirst du noch auf eine ähnliche Situation, wie wir beide sie gerade hatten zum Thema Fashion mit Udo Lattek und Reinhold Beckmann im aktuellen, eben in Ran, glaube ich, wirst du noch drauf stoßen.
Wollen wir jetzt über Fußball reden oder über Mode oder was? Für was bin ich jetzt hier?
Die nächste Folge ist erstmal der schöne Mehmet, der zum Bravo Posterboy hoch.
Eine fantastische Serie. Jeder, der FC Hollywood noch nicht kennt, das muss man schauen. Dafür sind meine Gebühren gut angelegt. Das ist eine sehr schöne.
Herzlich willkommen beim FC Bayern Podcast mit David und Sebastian.
Ja, es ist Kulturgeschichte. Es ist Fußball-Sportgeschichte. Das ist, wir kommen auch drin vor, übrigens. Die Meisterschaft 98 ist ein Thema. Und eine ganze Folge dreht sich im Prinzip um den Zweikampf zwischen dem FCK und Bayern, die ja immer sozusagen uns gejagt haben und nie richtig rangekommen sind wegen irgendwelchen internen Querelchen. Das ist fantastisch. Du kannst es einfach, du wirst freudig. Ich wünschte, ich könnte mein Gehirn löschen und könnte jetzt nochmal gucken, weil es einfach klasse ist.
man kann sich das schon zweimal angucken, das weißt du.
Habe ich auch schon. Ich habe es mir schon, das wäre jetzt das dritte Mal. Ich glaube, das wäre dann ein bisschen obsessed. Ja,
gut, zurück zum gar nicht so grauen Alltag in der zweiten Bundesliga. Wir sind auf Platz 3, denn der Hamburger SV hat heute unentschieden gespielt. Wir sind punktgleich mit dem HSV und haben mit Maxi Bauer ein Upgrade geholt, wie wir gerade besprochen haben, selbst Thomas Hengen auch gesagt hat. Wir haben mit, hier fehlt mir Vornamen, Tim Breithaupt auf der 6 nachgelegt. Aremu spielt offensichtlich keine Rolle mehr. Wechselt vielleicht noch, wohin auch immer. Wir haben mit, ich glaube, Farid Alidou noch im Angriff nachgelegt. Wir haben einen zweiten Torhüter noch geholt, Simon Simoni.
Ja.
Und wen habe ich vergessen?
Grant Ramos von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Der ist, glaube ich, verletzt aktuell.
Der hat noch gar keine Rolle gespielt bisher.
Ja.
Was sagst du zu unserer Transferphase, zu den neuen Leuten? Maxi Bauer haben wir gerade besprochen. Wie hast du Tim Breithaupt gesehen gestern?
Also
in seinem Startelf-Debüt.
Grundsätzlich stabil. Ich glaube, das ist so ein Sechser, den wir uns auch schon häufiger mal gewünscht haben. So ein Sechser, der schon eine gewisse Spielintelligenz mitbringt, aber der sich selber als defensiver Bindespieler versteht. Und ich glaube, der, wenn er noch ein bisschen mehr in die Mannschaft und auch in die Spielweise vom FCK reinfindet, schon auch eine gute Rolle spielen kann da. Ich sehe den schon als ein deutliches Upgrade zu Leon Robinson, der das jetzt in der Rückrunde hauptsächlich gespielt hat. Nichts für ungut, das ist ein junger Spieler mit relativ wenig Erfahrung, das merkte man ihm auch an in den Spielen, wo er auf der 6 gespielt hat, Leon Robinson, dass er da in der einen oder anderen Situation vor allem mit dem Ball dann, oder wenn es gegen den Ball mal schnell wurde, das hat man gemerkt, da fehlte ihm noch so ein bisschen die Erfahrung auf dem Niveau. Der wächst da bestimmt noch rein, der kommt da sicher ran. So eine Entwicklung kann auch mal ein bisschen später anfangen, siehe Lukas Sirch. Aber ich glaube, dass Breithaupt da schon ein deutliches Upgrade ist zu dem, was wir bisher da hatten. Auch zu Afis Aremu. Das hat mir schon.
Die sind übrigens gleich alt, ne? Breithaupt und Robinson.
Ja, aber Breithaupt.
23.
Ich meine damit nicht jetzt unbedingt Erfahrung im Sinne von Altersjahren, sondern halt auch einfach Spielen auf Profiniveau. Ja. Leon Robinson ist halt später dazugekommen. Der spielt jetzt seine erste Runde und Breithaupt hat ja davor für Karlsruhe gespielt und war ja auch in einer sehr starken Mannschaft, einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der letzten Jahre in der zweiten Liga. Und dann ist er ihm halt einfach schon um einiges an Erfahrung und Spielerfahrung halt auch und Spielintelligenz ein wenig hat er ihm voraus, dem Leon Robinson. Der aber trotzdem, den man da nicht irgendwie kritisieren sollte für, der wurde da auch einfach mehr oder weniger dann ja so reingeschmissen aufgrund von Alternativlosigkeit und hat das gut gemacht. Auch mal in der Innenverteidigung eingesetzt worden, hat das da auch gut gemacht. Aber Breithaupt ist schon ein guter Transfer. Überhaupt sind wir so ein bisschen die Mannschaft der Wintertransfers. Wir machen immer wahnsinnig viel im Winter. Und wir hätten ja fast auch noch unseren besten Stürmer verloren, an Como. Da war ja auch noch, da geisterte ja auch noch dieses Angebot durch den Raum. Das hat ja auch nicht geklappt. Also es hätte ja durchaus sein können, dass wir wieder mal den Winterumbruch gefeiert hätten.
Naja, haben wir ja schon so ein bisschen auch.
Ja.
Auch wenn Acher natürlich glücklicherweise geblieben ist. Aber Bauer und Breithaupt geben der Mannschaft ja schon ein anderes Gesicht. So, das hat man jetzt die letzten Spiele, also gestern finde ich total schwer zu beurteilen, weil das so ein komplett wildes Spiel war auch. Ich fand es auch total krass, wie heftig sich das Spiel jetzt vor einer Woche in Berlin von dem gestern unterschieden hat. So, ich finde, vor einer Woche in Berlin haben wir wirklich, wirklich ein tolles Spiel gemacht. Wir waren gut drin. Die Hertha war immer nur bis zu unserem letzten Drittel. Irgendwie hat sie Gefahr ausgestrahlt. Sobald sie da reingekommen ist, auch Rehse. Ich meine, Rehse war letztlich der einzig Gefährliche bei der Hertha. Aber letztlich kam irgendwie auch kaum Torgefahr.
Ja, aber das lag halt auch hauptsächlich an der Performance von der Hertha selbst im letzten Drittel. Also das war klar, wir standen da gut und wir standen geordnet. Aber da kam halt auch nicht viel.
Weiß ich gar nicht. Ich finde, Berlin musste einen wahnsinnigen Aufwand betreiben, um überhaupt in diese Situation zu kommen. Und bis sie dann da waren, hat es dann einfach nicht mehr gelangt, dann noch diesen einen Pass dann quer zu legen oder halt rechtzeitig den Pass zu spielen, nicht zu früh zu spielen. Ja. Das war ja ganz oft das Problem. So, die haben einen riesen Aufwand betreiben müssen, weil wir eben auch so strukturiert und so gut standen.
Ja.
So, und das lag oder liegt aus meiner Sicht, hängt das ganz stark mit Maxi Bauer zusammen. Mhm. So, ich habe schon den Eindruck, dass der strahlt auch was ganz anderes aus, so als es Heuer tut, als es Tomiak getan hat. Mhm. So, das ist einfach eine andere Organisation, hatte ich so letzte Woche den Eindruck. Mhm. Und da hat ja Leon Robinson auch noch über 6 gespielt. Mhm. Und ich finde, gegen den Ball ist Robinson wirklich gut.
Ja.
Da können wir ihn wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Mit dem Ball gebe ich dir recht. Da hakt es noch ein bisschen.
Aber also nicht immer. Er hat auch gute lange Bälle geschlagen. Er hat auch mal hier und da wirklich einen guten Ball sich in den Raum vorgelegt. Ist mal 2-3 Meter. Er hat auch was probiert. Ich finde das auch gut. Ja, also ich meine, wer nichts macht, macht keine Fehler. Und ich finde es gut, dass er was probiert hat. Manchmal war mir aber das Risiko in den Situationen persönlich etwas zu groß. Also ich finde, man kann auch schon mal was probieren, aber es war 2-3-4 so eine Entscheidung, wo ich sage, da solltest du vielleicht jetzt nichts probieren.
Ja, er hatte ja auch zwei haarsträubende Fehler in Berlin dann noch am Anfang. Das sind zwei Fehler, die wird Tim Breithaupt vermutlich so nicht machen und wenn, dann nur einen davon.
Und Robinson und wahrscheinlich auch nicht mehr viele. Nicht
Ja. Ganz genau. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war eben, wie gesagt, dass wir letzte Woche echt ein strukturiertes, gutes Spiel, finde ich, gesehen haben, wo wir es der Hertha wirklich schwer gemacht haben. Und gleichzeitig eben sehr, sehr effizient dann auch nach vorne waren und schnell umgeschaltet haben und zum Torabschluss versucht haben zu kommen. Mhm. Und gestern war das einfach teilweise vogelwild. Da ging es ja echt hin und her und am Ende hatten wir, glaube ich, 17-24 Schüsse, sagt FotMob. Mhm. Torschüsse nur 5-7 aus unserer Sicht. Also da ging einiges dann auch einfach am Kasten vorbei. Das fand ich krass. So, das liegt natürlich auch so an der Qualität des Gegners. Also Hannover hat ganz offensichtlich einfach eine bessere Struktur und ist offensiv einfach durchschlagskräftiger. Mhm. Wir haben gerade über einen Gangkamp schon gesprochen. Und auch, wie heißt dieser Sechser, der die ganze Zeit die Umschaltsituation geleitet hat?
Kunze.
Kunze. Der auch echt stark war gestern, fand ich. Und Tresoldi auch extrem aufgefallen ist. Mhm. Trotzdem haben wir da diese Struktur eben nicht gefunden gestern.
Ja. Ich fand, es gab schon Parallelen zwischen Hannover und Hertha in meiner Wahrnehmung. Also ich fand auch, dass wir in beiden Spielen relativ gut in die erste Halbzeit gestartet sind und dann wurde es zunehmend weniger gut. Ich glaube, das hatte in beiden Spielen jeweils unterschiedliche Gründe, aber was wir gut gemacht haben, ist, wir haben zwei strukturierten Mannschaften mit guter individueller Qualität, sowohl Hertha als auch Hannover, eine sehr gute zentrale Stabilität entgegengebracht. Also wir haben ihnen relativ viel die Flügel zum Spielen gelassen. Und Hannover hat das deutlich besser ausgenutzt als Hertha. Auch wenn sie einen Rehse auf dem Platz hatten, hatten sie nicht so viele Aktionen über die Flügel, wo man sagen muss, das war jetzt stark irgendwie durchkombiniert oder irgendwie schön tief gegangen. Hannover hat das besser gemacht. Aber im Endeffekt haben wir aufgrund eines starken Torhüters, eines sehr guten Julian Krahls auf der Linie und halt auch einer guten Restverteidigung in der Mitte und einer sehr massierten zentralen Defensive, haben wir halt einfach alles irgendwie noch wegverteidigt bekommen, was über die Außen reinkam. Was mir nicht so gefallen hat gegen Hannover, was ich fand, was gegen Hertha besser gepasst hat, war, dass wir schon die Umschaltsituationen einfach nicht mehr so richtig für uns genutzt haben. Also wir kamen kaum in Gegenpressing-Momente rein gegen Hannover und wenn, dann haben wir den Ball auch wieder schnell verloren. Das war schon sehr auffällig. Ich glaube, da wäre auch schon noch ein bisschen was mehr gegangen, weil auch Hannover, und das war ja dann so ein bisschen ein Spiel, so mit beide Mannschaften offenes Visier, sehr viele 50-50 Situationen im Mittelfeld, wo man dann wirklich sagt, okay, je nachdem, wenn du dann halt 2-3 von diesen 50-50 Sachen hintereinander mal dann auch für dich entscheiden kannst, dann wurde es gefährlich. Das galt aber auch für den FCK phasenweise. Also wir hatten gerade auch am Anfang zu Spielbeginn gegen Hannover schon Situationen, wo wir uns schön durchkombiniert haben, wo wir ja auch schon so ein bisschen drauf gehofft haben, dass diese Kombination aus Jokota und Ritter vorne dann vielleicht nochmal hier und da unterstützt durch Kalotsch, der ja links so ein bisschen zentral ein bisschen sehr vorschiebt oder sehr stark, sehr weit mit vorgeht und auch mal tief reingeht und so. Das hat schon teilweise richtig stark ausgesehen. Hat mir dann gut gefallen. Das haben wir aber dann auch irgendwann zu selten gesehen und das liegt dann halt auch meiner Meinung nach hauptsächlich daran, dass wir es dann auch weder gegen Hannover noch gegen Hertha lange Zeit schaffen, auch mal unseren Spielansatz, so wie wir ihn für unseren Spielaufbau wählen, auch wirklich umzusetzen. Wir haben dann nach vorne zu selten den Ball festgemacht. Ache hat einen ganz schweren Stand. Spitzklatsch oder sowas hat gar nicht funktioniert. Kopfballablagen von Ache haben gar nicht gegriffen. Also da war gar kein, wir haben es gar nicht hingekriegt, den Ball vorne festzumachen. Und es war dann halt sehr stark Zentrum zu und gucken, dass uns Hannover nicht zu arg wehtut.
Ja, Ache sowieso echt mit, finde ich, einem schwachen Auftritt gestern. Hat mir nicht gefallen.
Ja.
Lag vielleicht gar nicht mal so sehr an ihm, sondern eher daran, dass wir ihn einfach nicht ins Spiel bekommen haben.
Ja, er hat sich auch selber so nicht ins Spiel reinkämpfen können irgendwie. Also er hatte die Bälle, aber er hatte auch einen schweren Stand. Tomiak, Neumann, Kunze auch viel. Das sind natürlich auch schon auch kopfballstarke Spieler, die auch zweikampfstark sind. Und die waren halt da wirklich an ihm dran. Ja. Hat er nicht viel Land gesehen, finde ich. Ich kann mich nur an ein, zwei Bälle erinnern, die er da wirklich festmachen konnte.
Also ich habe mich ja dann irgendwann, ich habe es dir, glaube ich, auch geschrieben, so in der 60., 70. hätte ich mir dann wirklich Daniel Hanslik auch gewünscht.
Mm.
Tatsächlich auch für Ache.
Mm.
Das ist ja fast mal Majestätsbeleidigung, wenn man das sagt. Aber mir hat halt wirklich, ich hätte mir dann schon so, mit Hanslik hätte ich mir ein bisschen mehr so ein spielerisches Element erhofft.
Mm-hmm.
So, Ache hat, wir haben das schon ganz oft gesagt, er ist ein fantastischer Stürmer. Und er hat ganz, ganz viele Stärken. Aber dieses spielerische, kombinationsmäßige und diese Wege laufen, das ist halt nun mal nicht sein Spiel.
So. Ja.
Und ich hatte den Eindruck, dass das vielleicht dann mit einem Hanslik gestern vielleicht noch mal hätte besser laufen können, dann auch.
Ja, weiß man nicht. Also ja, ich finde halt,
ist spekulativ.
Ihm fehlt halt auch so ein bisschen gerade irgendwie die Explosivität, so also diese Dynamik auf den ersten Metern, auch mal irgendwie einen Button tief zu gehen, mal mitzugehen, auch die Geschwindigkeit von Jokota. Also Jokota ist ja ein ganz wichtiger Spieler, weil er ja nach vorne auch ganz oft den verzögert, also wenn er an den Ball kommt, wirklich den Ball auch hält. Ich schätze auch den Auftrag hat, diesen Ball zu halten und dann Rücken ja auch genug Zeit zu geben, den anderen Spielern um nachzurücken. Also dass wirklich ein Kalotsch, ein Ritter, ein Jokota, Jokota, der den Ball hat, ein Ache, ein Wegesser, der dann auch ganz weit auf den Flügel rausschiebt, sich wirklich auch in Position bringen können, auch diesen offensiven Ansatz, den Anfang ja auch offensichtlich will, dann auch auf den Platz zu bringen. Und ja, irgendwie findet da Ache noch nicht so seine Rolle, meiner Meinung nach. Und für seinen Spielstil schlagen wir auch aktuell nicht genug Flanken. Wir spielen sehr zentrumsorientiert. Also im Prinzip könntest du die Ecken abkleben vom Platz. Wir gehen nie in die volle Breite des Spielfeldes. Die Spieler, die Breite halten, sind Jokota und Weckesser. Und wenn die an den Ball kommen, ziehen sie nach innen. Jamra als rechter Verteidiger zieht eher nach innen. Es ist einfach ein sehr auf ein sehr massives Zentrum ausgelegtes Spiel. Und da ist halt nicht viel Option für die Flanke. Die kommt dann vielleicht mal aus dem Halbfeld. Aber auch Kalotsch ist jetzt nicht der Spieler, der jetzt reihenweise Flanken schlägt. Und Jamra auch nicht. Also das sind ja dann so ein bisschen die Aufbauspieler aus dem Halbfeld. Und Ritter hier und da, aber jetzt auch nicht wirklich in die Sturmspitze. Der spielt dann eher mal die Verlagerung auf Wegesser oder so. Also da ist auch einfach Ache ist ja so ein bisschen auch drauf angewiesen, irgendwie am besten in der Box gefüttert zu werden.
Ja, Ache hat vor allen Dingen auch das Problem, in Anführungszeichen das Problem, dass Jokota ganz oft auch einfach das Abspiel verpasst oder es kommt zu schlecht. So, ne? Auch das ist Jammern auf hohem Niveau. Du hast völlig recht, Jokota ist wahnsinnig wichtig für diese Mannschaft, weil er eben die Bälle hält, weil er auch mal für ein Dribbling gut ist, weil er die Defensive narrt und sie nervt. So, aber seine Stärke ist mit Sicherheit nicht Vorlagen geben oder Abschlussstärke, hat er jetzt auch nicht eine besonders große. So, und es gibt, ich kann mich auch gestern an zwei, drei Situationen erinnern, wo Yokota einfach entweder schlecht den Ball reingibt oder eben gar nicht reingibt. Und wenn Ache dann am Ende halt sein Tor macht oder seine zweite, reden wir über dieses Problem oder dieses Problemchen in Anführungszeichen heute gar nicht.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, Yokota ist schon ein extremst wichtiger Spieler für uns. Marlon Ritter ist der, der ein bisschen effizienter ist in der aktuellen Situation. Er hat sich jetzt ja auch festgespielt, ja. Hanslik aus der Mannschaft gespielt, muss man auch mal sagen. Liegt auch wahrscheinlich an ihm selber, er wirkt austrainierter. Er ist, war übrigens auch im Spiel gegen Hannover der Spieler auf dem Feld, der für den FCK am meisten gelaufen ist. Ich hab's gar nicht.
Gab's das schon mal? Hast du mal nachgeguckt, ob sowas schon mal gab?
Es gab's meiner Erinnerung nach noch nie. Ja, und deshalb habe ich gedacht, das muss ich ja heute rausstellen. Das ist ja mein Gang nach Canossa hier im Prinzip. Ich habe arg auf Marlon Ritter geschimpft oder geschimpft. Für meine Verhältnisse war ich sehr kritisch mit ihm. Und ich finde auch zu Recht. Aber er ist jetzt der Spieler in diesem Spiel gewesen, der für den FCK am meisten gelaufen ist. Klar, wenn Karloc auf dem Feld geblieben wäre, wäre er es geworden, wie immer. Aber diesmal war es Marlon Ritter. Und von daher Chapeau. Ja, also das ist schon stark.
Ja. Mit seiner Reingabe hat sich ja auch die Statik in unserem Offensivspiel ein bisschen verändert. Ne? Vorher hat ja Hanslik auf dieser Seite gespielt und hat die linke Seite auch oftmals gehalten. Das macht Ritter ja gar nicht. Ritter turnt ja vorne rechts wie links und teilweise auch hinten noch auf der 6 rum.
Ja, ich finde immer Ritter dann am wertvollsten, wenn er eigentlich rechts noch unterstützt. Also wenn wir Jamra, Ritter, Yokota auf der Seite haben, weil Ritter hat die Option, den Diagonalball zu spielen. Die kann er. Die macht er richtig gut. Er hat gleichzeitig vorne so als, ich sag jetzt mal, rechtes offensives Mittelfeld, fast so eine rechte 10, die Möglichkeit, mit Yokota zu kombinieren. Das klappt auch gut. Dann muss Jamra auch nicht nachrücken. Und er hat gleichzeitig aus der Distanz dann, aus dem Zentrum raus, mit Karloc zusammen da auf der 10 immer wieder die Möglichkeit reinzustoßen, auch mal einen Zweikampf zu gewinnen, das Gegenpressing einzuleiten, den schnellen Ball in die Spitze zu spielen. Und ich finde, da auf der Position ist er schon so ziemlich optimal aufgehoben aktuell. Also gefällt mir auch ganz gut, dass er sich da schon eher, also ich gucke es jetzt gleich nochmal nach, aber meines Wissens nach ist er schon, oder war er schon, meiner Wahrnehmung nach, war er schon eher im rechten offensiven Mittelfeld unterwegs, hauptsächlich. Aber ich gucke nochmal.
Das macht er aber schon, wie gesagt, die ganze Zeit. Darauf wollte ich ja gerade hinaus, dass er eben diese linke Seite nicht mehr hält. Das hat es zur Folge, dass wir so ein bisschen, du hast gerade schon so lose angesprochen, wir haben es gestern sehr deutlich gesehen, letzte Woche gegen Hertha auch sehr deutlich gesehen, dass wir mit Weghesser im weit links hochschieben und Karloc dann eigentlich diese halblinke Seite begleitet, das wollte ich sagen.
Ja.
Und das auch sehr, sehr offensiv tut. So, ne? Also dieses Gerede, ich nenne es mal einfach ein bisschen spöttisch Gerede, dass wir mit einer Doppel-Sechs spielen würden, ist zumindest mit Ball, entspricht es nicht der Wahrheit.
Ja.
Wir müssen, glaube ich, sollten wir mal über unsere Formationen sprechen, die wir in dieser Rückserie bisher gesehen haben.
Ja, also wir sehen jetzt das, was wir eigentlich schon die ganze Saison beobachten, meiner Meinung nach. Und wenn man unsere alten Podcasts anhört, wird man das auch feststellen, dass wir da schon häufiger drüber geredet
haben. Immer schön Selbstbewusstsein räuchern.
Es ist wichtig.
Du hast nichts gelernt.
Es ist wichtig.
Verlernt. Um Gottes Willen. Ich kann nicht sprechen heute. Du hast nichts verlernt.
Man darf sich loben, wenn man gute Arbeit geleistet hat. Das ist.
Fiecht du dich selbst für die Hölle.
Ja, das ist auch wichtig. Ja, da muss man sich auch mal so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Sonst macht's ja keiner, oder? Schreibt's in die Kommis. wow. Das ist echt Social Media Game. Endboss, was ich hier bringe. Also,
ja, Mann.
Was ich sagen will ist, nehmen wir unseren Podcast, das ist das, worüber wir reden können und wollen. Wenn wir das letzte Jahr angucken und uns unsere Folgen anhören, da haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen, wie sinnvoll es wäre, dass der FCK mit Fünferkette spielt und alle Experimente mit Viererkette eigentlich vergebene Liebesmühe sind. Was spielen wir denn jetzt in dieser Saison? Ist es jetzt eine Fünferkette? Ist es jetzt eine Viererkette? Und die Antwort ist ja nicht so eindeutig, sondern wir spielen eigentlich grundsätzlich zwei zentrale Ausrichtungen oder zwei zentrale Formationen, die je nachdem, ob wir den Ball haben oder den Ball nicht haben, variieren. Wenn wir mit Ball spielen, spielen wir häufig mit einem Zweieraufbau mit Kral oder mit einem Dreieraufbau und Jamra rückt ein, also mit Dreierkette. Und gegen den Ball spielen wir eine variable Fünfer-Viererkette, je nach Spielsituation. Und dann ist es der mittlere Spieler, das war bis seinem Weggang häufig Boris Tomiak, jetzt ist es Lukas Ziyech, der je nach Spielsituation und je nachdem, wie der Gegner die seine offensiven zentralen Räume besetzt, entweder in der Viererkette ist, entweder in der Fünferkette spielt oder vor der Viererkette eher in einer vorgerückten, vorwärts verteidigenderen Position spielt. Das heißt, wir spielen unglaublich flexibel und variabel und gar nicht so arg in Kettengedanken, sondern in Rollen und Raumvorstellungen, nach Prinzipien von Räumen und Rollen in diesen Räumen. Mhm. Und das ist doch etwas, was man ganz deutlich feststellt. Also auch zum Beispiel Wegesser spielt ja auf der linken Seite einen ganz unterschiedlichen Außenverteidiger als Jamra auf der rechten. Jamra rückt immer ein, der wird immer viel mehr ins Spiel übers Zentrum mit eingebunden, knickt teilweise sogar zwischen die Innenverteidiger ab, knickt vor den Innenverteidigern zentral ab. Das kommt alles vor. Die mal rückt Ziyech zurück und hilft im Dreieraufbau den Aufbau zu gestalten, meistens wenn mit auch zwei oder drei Stürmern angelaufen wird. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie sich der Gegner verhält und wie viele Zentraloffensive dann noch nachrücken. Also je nach Spielsituation sollen ja auch die Spieler sozusagen die Formationen auf dem Feld anpassen. Und ich glaube, da wird gar nicht so arg in Ketten gedacht, sondern eher eben in Positionen und Räumen, die diese Positionen bespielen und Rollen. Das hatten wir ja auch schon letzte Saison. Und deshalb ist es gar nicht so leicht zu sagen, wir spielen jetzt dieses Jahr mit Fünferkette. Wir spielen mit drei Spielern auf dem Feld, die potenziell in der Innenverteidigung spielen können. Aber das tun sie nicht die ganze Zeit. Wahrscheinlich nicht mal die halbe Zeit, ja.
Und Dreh- und Angelpunkt ist Lukas Ziyech in diesem, ja. Egal wie die Ketten auch angeordnet sind,
ja.
Im Spiel mit dem Ball ist Lukas Ziyech Dreh- und Angelpunkt. Das finde ich schon echt bemerkenswert, das kann man einfach nicht oft, wir haben schon oft gelobt jetzt hier, wir müssen es nochmal tun. Es ist wirklich fantastisch, wie der Mann eingeschlagen ist.
Ja, das ist Wahnsinn. Und der hat natürlich auch genau diese Rolle gefunden, die es jetzt braucht. Also es spielen ja aktuell ganz viele Mannschaften mit diesem System. Mit diesem sehr flexiblen letzten Kette, mit diesem sehr polyvalenten zentralen Spieler, der sozusagen da auch hin und her switcht zwischen Innenverteidigung und zentralem Mittelfeld. Das spielen einige Mannschaften. Und Lukas Ziyech ist halt irgendwie aus irgendeinem Grund genau, passt er genau in diese Rolle rein. Wahrscheinlich auch durch das, was er in der Vergangenheit schon gespielt hat. Ich glaube, der hatte ja auch irgendwie zentral schon so ziemlich alles gespielt. Von Innenverteidiger bis zur 10. Das heißt, der ist eigentlich ein Spieler, der zentral gut funktioniert. Und dieses, das merkt man ja. Wenn du den auf die 8 stellst, schießt er Tore. Und wenn du ihn auf die Innenverteidiger, zentrale Innenverteidigerposition stellst, dann grätscht er dir am Ende dann hier und da dann doch nochmal den Ball weg. Auch jetzt wieder gegen 96, 2-3 richtig starke letzte Verteidigungsaktionen gehabt. Also das ist schon, ein absoluter Glücksgriff, dieser Junge. Und auch in dieser Konstanz, das ist ja irre.
Ja, ein schwaches Spiel hatte er, ich glaube gegen Darmstadt. Aber
da hat er auch auf der 6 gespielt. Stark. Ja. Das hat er davor nicht. Da hat er für Afis Arimu gespielt und neben Kalotsch.
Weiß ich gar nicht mehr.
Und Kalotsch hat die offensivere Rolle gespielt. So war es, glaube ich. Und das hat gar nicht funktioniert auf der 6. Aber das war ja auch dann die dritte Rolle, die er jetzt einnehmen musste. Und ich finde einfach, im zentralen Mittelfeld oder auf der Kalotsch-Position auf der 8 ist der halt wirklich richtig, richtig stark. Da kann er seine Stärken mitbringen, seine Dynamik. Der ist sehr mutig. Der hat einen guten Abschluss, richtig guten Abschluss, eine gute Technik. Gute Abschlusstechnik, Schusstechnik. Ein Tempo hat er auch, ein Wille, ein gutes, ja. gute Übersicht, ein schönes Spielverständnis und ein sehr uneigennütziges Spiel, was ihn aber trotzdem immer wieder belohnt, weil der Ball dann doch zu ihm zurückkommt und er dann vollenden darf. Also das Tor gegen Hertha, das war ja, also nur weil es links unten einschlägt und nicht links oben, ist es trotzdem ein absolut geiles Tor.
Ja, total.
Also, das war ja reingelegt irre.
Ja, auch toller das gegen Spieler. Münster. Auch das gegen Münster. So dieser Wille. War das gegen Münster? Ja, ne? Mhm. Wo es 2-1 kurz vor Schluss gemacht hat. Dieser Wille, dieses Zusammenspiel dann auch mit Ali Du, der auch diesen fantastischen letzten Pass da noch spielt. Mhm. Der mir gestern gar nicht gefallen hat, Ali Du. Aber
ja, gut.
Das hat er nur kurz gespielt.
Ja. Dafür hat er zwei Spiele, jetzt hat er eine Vorlage. Hat er das Tor von Sirch vorbereitet, dann auf dem Betze?
Ja, ich bin kein Freund davon, immer alles nur nach Scorer bewerten. Ja, wir hatten hier im Vorgespräch, wir zwei ja auch schon einen kleinen Disput über Filip Kalusz. Mhm. Bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne noch fragen, schläfst du denn inzwischen in Lukas Jech-Bettwäsche oder hast du deine Kali Kalusz-Bettwäsche noch?
Ich bleib bei Kalusz. Guten wie in schlechten Zeiten.
Wie gesagt, ich bin kein Freund davon, immer alles nur in Scorer zu messen. Letztlich geht es natürlich darum. So, ne? Ja. Stürmer sollen Tore schießen, Mittelfeldspieler sollen Tore schießen und Tore vorbereiten und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Und wenn du natürlich solche Spieler hast wie, keine Ahnung, Luca Toni, das ist der erste, der mir einfällt, weil der überhaupt keinen Fußball spielen konnte, aber ständig ein Tor gemacht hat. Mhm. Und deswegen damals in Comunio der teuerste Spieler immer war, ist es natürlich super geil. So, aber es blendet halt irgendwie aus, wie viel da tatsächlich fehlt. So, und mir geht das zum Beispiel jetzt, ich möchte jetzt irgendwie gar kein Wasser in den Wein gießen da und irgendwie Probleme aufmachen, wo keine sind. Aber ich finde, Kalusz zum Beispiel hat es nur durch seine Scorer, hat es ein bisschen überschattet, wie schwach dann einfach oftmals auch mindestens seine ersten Halbzeiten waren. Mhm. Gestern auch. Er hat gestern auch ein wirklich wahnsinnig schwaches Spiel gemacht. Er war letzte Woche hierher gegen Hertha überhaupt nicht auf dem Feld. Mhm. So, das gefällt mir insgesamt echt wenig. Mhm. Der braucht im Moment immer so 50, 55, 60 Minuten. Und dann kommt er rein, so, und dann hat er auch seine Aktion. Mhm. Wir können das im Moment noch aushalten, weil wir sonst so weitgehend irgendwo gefestigt sind, dass trotzdem nicht viel passiert. Aber ich habe mich gerade bei deinen Ausführungen gefragt, ob Lukas Jech nicht vielleicht der bessere Filip Kalusz wäre.
Ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht müsste man probieren. Auf der anderen Seite, ich glaube, es hängt ja nicht nur an Kalusz selber. Also ich glaube, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist er in der jetzigen Phase einfach auch so formmäßig nicht ganz so auf dem Damm. Vielleicht sollte man ihn auch mal bringen von der Bank, um mal zu gucken, ob er dann einen Impact hat, weil er hat schon diese Dynamik, er hat schon diese Aktionen drin. Und ich meine, diese zwei Tore, die er geschossen hat, das war einfach nur purer Wille und auch noch ein bisschen mehr. Es war eine sehr gute erste Ballmitnahme, wirklich zweimal vorgelegt, angezogen, auch Tempo gehalten, abgeschlossen, stark, ja, und hat uns ja dann auch im Endeffekt ein paar Punkte gebracht. Aber ja, kann mir schon vorstellen, dass er ein bisschen vielleicht jetzt überspielt ist oder auch auf der Position überspielt ist. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man auch den Kontext sehen. Wir spielen schon relativ stark auch über die rechte Seite. Da haben wir, ich habe es jetzt wirklich nochmal überprüft, Ritter hat tatsächlich sehr viel auch über die rechte Seite, vor allem aus der Tiefe heraus, noch das Spiel mit aufgebaut. Dann auf der 10 ist er so ein bisschen zentraler geworden, aber er war schon rechts. Und wenn du rechts halt Jamra, Ritter, Yokota hast, Ache, der noch immer wieder mal ein bisschen mit reinzieht, und du spielst dich da durch, ist das natürlich was anderes, als wenn du auf links mit Wegesser und Kalusz. Nichts gegen Erik Wegesser. Ich finde auch, er kommt oft zu schlecht weg. Er macht es eigentlich ganz ordentlich. Aber ja, also auf der linken Seite haben wir Wegesser und Kalusz. Und das ist halt dann auch einfach, ich sag mal, im Zusammenspiel was anderes, als wenn du eben Yokota, Ritter hast, Jamra. Das sind nochmal andere fußballerische Kaliber. Ganz oft ist es so, dass ja auch der Gegner so ein bisschen uns die Möglichkeit gibt, Wegesser, wenn er tief stehen bleibt, auch den Ball zu geben. Also ihn bewusst freizulassen und ihn dann sozusagen anzulaufen, weil er nicht besonders pressingresistent ist, den Ball dann oft lang auch spielt. Die Linie runter, da haben wir noch nicht so die Bindung gefunden, wie wir über links den Spielaufbau machen können. Und wir haben, also wie gesagt, die linke Seite, da ist einfach noch so viel Optimierungspotenzial. Und das liegt nicht nur an Philipp Karloch, dass es da so aussieht, wie es aussieht. Ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr auf einzelnen Spielern rumhacken, aber ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum wir uns auch mal im Winter so ein bisschen nach Pucher gestreckt haben.
Wenn das denn so war, man weiß es
nicht. Man weiß es nicht. Und Kleinhansel ist ja auch ein Buch mit sieben Siegeln aktuell. Also, warum er gar keine Rolle spielt, weiß ich nicht.
Naja, also leistungsmäßig kam dann nicht mehr so viel von Kleinhansel. Und die Bale, wo er eingewechselt wurde, war jetzt auch nicht so, dass er so viel bedeutend besser als Weggesser vorher gespielt hätte. Das ist halt einfach Leistungssport.
Ja.
So, ne? Kleinhansel hat einfach zwei nicht so gute Partien gemacht. Weggesser hat seine Chance bekommen und der Trainer sieht ihn offenbar besser als Kleinhansel. Ehrlich gesagt sehe ich da zwischen den beiden keinen riesigen Unterschied, ob da jetzt Kleinhansel steht oder Weggesser steht.
Ja.
Kleinhansel ist vielleicht defensiv ein bisschen stärker noch. Dafür hat Weggesser in der Offensive mehr Qualität aus meiner Sicht.
Ja. Ja, verlierst du nichts. Aber ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall noch eine Position, wo wir noch Verbesserungspotenzial haben in der Mannschaft. Ein Linksverteidiger ein linker Schienenspieler ist es ja eigentlich. Da ist ein bisschen noch unsere Schwachstelle. Wie gesagt, weil Weggesser ja auch oft dann im Spielaufbau vom Gegner freigelassen wird und dann gepresst wird. Und das ist schon noch eine Schwachstelle der Mannschaft, muss man sagen. Aber die ist ja auch vielleicht bewusst herbeigeführt, weil man ja eben auf rechts das fußballerische Potenzial versammelt.
Naja, vielleicht wird sie ja durch Kenny Prinz Redondo dann bald besetzt, die linke Schiene.
Mhm.
Der hat das ja, hat das gestern gespielt oder letzte Woche?
Gestern
kam er gar nicht
gestern
rein.
Gestern kam er nicht rein, nee, letzte Woche hat er.
Letzte Woche gegen Hertha hat das gespielt.
Vielleicht.
Auf der linken Seite.
Ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, ich finde da, das ist halt wirklich noch eine Position. Generell halt auch einfach. Also ich finde es ja super, dass wir gute Beziehungen nach Frankfurt zu haben scheinen. Jetzt ist Augsburg der neue Verein, von dem wir Spieler holen. Und ich finde es auch gut, dass wir uns Qualität in die Mannschaft holen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, diese Spieler kommen ja nicht, wenn sie nicht wissen, dass sie auch Spielzeit bekommen. Das heißt, die kommen schon mit der Perspektive, dass sie bei uns dann auch spielen können. Und das bedeutet ja auch, dass unser Kader, der Bestandself sozusagen, die wir haben, jetzt ohne die Leihspieler, die vielleicht wieder gehen werden, das Potenzial halt einfach hat, dass da noch zumindest Konkurrenz gebraucht wird auf diesen Positionen. Ich glaube, das ist auch einer der ganz entscheidenden Punkte, die jetzt in der letzten Transferphase auch einfach dann nochmal aufgebaut worden sind, an entscheidenden Stellen wirklich die Konkurrenzsituation zu forcieren. Einfach den Leistungsgedanken nochmal ein bisschen rauszustellen. Und dafür brauchst du halt auch einfach Qualität. Aber trotzdem musst du dir dann auch als Tim Breithaupt und als Maxi Bauer erwartest du schon, dass du auch spielst, wenn du nach Lautern wechselst.
Also für mich, seid ihr ganz offen, für mich ist das eine klare Ansage, dass wir diese Chance, also von Verein aus, jetzt von Hängen aus, der wird das nie so sagen. Aber wenn du solche Spieler holst für ein halbes Jahr, erstmal kommen die nicht, wenn du 13. bist. Die kommen nur, wenn du 2., 3., 4., 5. bist. Mhm. Und du holst sie, glaube ich, auch nur, wenn du sagst, diese Saison können wir es schaffen. Warum soll man nicht oben angreifen?
Genau, aber es ist natürlich auch ein Signal an die anderen Spieler, die da sind. Mit euch reicht's halt da nicht. Weil dann holen wir uns Leihspieler, die bei ihren Vereinen oder bei ihrem Verein jetzt in der ersten Liga nicht Stamm spielen, wenig Spielpraxis haben und die kriegen Spielpraxis bei uns. Und das bedeutet ja auch, wie gesagt, dass zwei unserer Spieler, also Stammspieler, sage ich jetzt mal, die dem FCK ja auch dann gehören, in Anführungszeichen, dafür aus der Mannschaft rausrotieren.
Das Thema Aufstieg willst du jetzt nicht sprechen, oder wie?
Können wir machen. Aber das ist ja noch lange hin.
Hast hier die FCK-Kreide gefressen und nimmst das Wort nicht in den Mund.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde auf der einen Seite, wenn du irgendwie auf dem dritten Tabellenplatz stehst jetzt, 39 Punkte haben wir, so eine Rückrunde jetzt gespielt hast mit irgendwie der Quote und wenn du jetzt mal guckst auch, wie die anderen Mannschaften spielen, natürlich guckst du dann halt auch nach oben. Ist doch ganz klar. Also ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Und ich weiß auch gar nicht, was der, aber es ist ja überhaupt nicht so, dass irgendjemand, also ich spüre das, ich nehme das zumindest nicht wahr, dass irgendjemand sagt, wir müssen jetzt aufsteigen oder sowas. Ich freue mich total, dass wir da oben mit dabei sind, aber ich weiß auch, oder ich glaube zu wissen, dass das, vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen, schon ein bisschen eine Overperformance ist, was wir gerade sehen vom FCK. Aber trotzdem kann man sich ja drüber freuen, dass man da steht, wo man steht. Und wenn man am Ende ganz oben steht, na, dann ist es halt so, dann hat man sich's dann auch verdient nach 34 Spielen.
Also ich finde, es ist, ich habe oft, ich glaube, im Kicker habe ich das gelesen, ne, dass der FCK würde all in gehen in Richtung Aufstieg. Ja,
das sehe ich überhaupt nicht.
Ich sehe das überhaupt nicht so, ich auch nicht. Es ist wirklich, wie sagt man, es ist kein besonders großes Risiko, sich zwei Leihspieler aus der Bundesliga zu holen.
Sehe ich auch so. Und es sind jetzt auch nicht irgendwie die, also klar, Maxi Bauer und Tim Breithaupt, Top-Spieler für uns. Aber das ist jetzt nicht so, dass es jetzt heißt, oh mein Gott, Maxi Bauer ist da und Tim Breithaupt, das kann nur eine Marschrichtung vorgeben und das ist direkt der Aufstieg. Also das ist für mich keine logische Kausalkette.
Und die Alidu-Verpflichtung könnte man auch einfach so interpretieren, dass das schon der Nachfolger ist für Jokota, der uns im Sommer voraussichtlich wieder verlassen wird und den werden wir nicht halten können.
Ja.
Also wir werden die Millionen nicht hinlegen können, um den in die zweite Liga zu halten. Wenn wir aufsteigen, reden wir nochmal drüber. Also auch das, also das ist dann schon wirklich kalkuliertes Risiko, wenn überhaupt, und kein All-In. Aber es ist ein Fingerzeig. Aus meiner Sicht ist das ein Fingerzeig.
Ich finde, es ist die ganz normale Entwicklung, der ganz normale Entwicklungsschritt eines Zweitligisten. Ich finde es gut, wenn wir signalisieren, dass wir Talente eine Möglichkeit geben, bei uns zu spielen, sich zu zeigen, die vielleicht das Potenzial haben, auch höher zu spielen. Und das ist der natürliche Lauf der Dinge. Wir dürfen nicht irgendwie denken, nur weil wir der FCK sind, unterschreiben jetzt die Spieler hier Lifetime-Verträge für uns. Das ist einfach Quark. Das war früher vielleicht, das war vielleicht nie so, also mal ganz früher. Aber ja, es ist nun mal so. Und dieser Kelch geht an uns nicht vorbei. Wir sind Teil des Fußballgeschäfts und wir müssen Ausbildungsverein werden. Wir müssen Spieler besser machen und diese dann auch wieder verkaufen. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir wahrscheinlich lange, lange, lange Zeit, bis wir viele, viele Konkurrenten hinter uns gelassen haben, sportlich und finanziell, uns eher gucken müssen, dass wir ja Ausbildungsverein werden, dass wir Spieler besser machen, dass wir diese dann auch wieder abgeben, dass das unser Geschäftsmodell wird. Alles andere macht keinen Sinn. Auch ein Farid Alidou, den haben wir jetzt für 1,5 Jahre, glaube ich, fest verpflichtet. Wenn das nächste Saison in eine andere Richtung geht und wir um den Abstieg spielen, kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Spieler bleibt. Also das ist alles, es ist alles im Fluss und man muss sich immer wieder sozusagen da ja auch mit sowieso schon im Vorfeld abfinden, dass die meisten Spieler irgendwann wieder gehen werden. Von daher, wenn sie besser werden, wie ein Tomiak, und dann uns verlassen, schön, wenn wir dann noch Geld dafür kriegen. Was wir auf jeden Fall dafür kriegen, ist Prestige im Sinne von, hey, den hat Lautern ausgebildet, der hat bei uns seine ersten Profischritte gemacht. Und das funktioniert. Und dann werden wir auch attraktiv für Laien und für vielleicht auch Spieler, die ein Regal zu hoch sind für unsere finanziellen Mittel.
Dieser Podcast ist heute strukturell ähnlich wild wie das Spiel gestern.
Das stimmt.
Wie kommen wir denn? Wir sind nicht mehr so richtig im Flow nach dieser ganzen Pause.
Wir müssen uns reingrooven. Und wir haben ja eh gesagt, wir hangeln uns nicht mehr durch. Also wir können jetzt hingehen und können nochmal das Spiel sezieren gegen Hannover. Das machen aber andere. Das ist auch egal. Ich finde, das brauchen wir auch nicht.
Wir müssen über eine Sache auf jeden Fall noch reden gestern. Deswegen habe ich jetzt hier diese total eloquente und schöne Überleitung wieder zurück zum Spiel gemacht. Wir werden nicht aufsteigen, wenn wir Standardsituationen so verteidigen, wie wir es gestern verteidigt haben.
Ja.
Leco mio, was war denn da los? Ey, bei jeder Ecke hat es echt, beinahe bei jeder Ecke hat es lichterloh gebrannt in unserem Strafraum.
Ja.
Jeder Freistoß aus dem Halbfeld, ich weiß nicht, ich glaube zweimal oder dreimal hat unsere Abwärtsfalle einfach gar nicht funktioniert und die Hannoveraner stehen da frei und blank bei uns im Strafraum. Da hatten wir echt Dusel, dass sie so überhastet dann waren. Ne, einmal ist das hier in der ersten Hälfte, glaube ich, noch. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, ich finde es jetzt gerade nicht.
Ich habe überall nur Ausrufezeichen. Ich müsste auch jetzt suchen, aber ich weiß, was du meinst. Wir hatten das Thema defensive Standards ja schon mal. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, eben mit dieser etwas tieferen Staffelung der letzten Kette und vor allem auch bei Standards ist noch nicht so die Abstimmung in der letzten Linie da, dass man dann auch mal safe die Gegenspieler dann auch abseits stellt. Also der eine Laufweg von, wie hieß er, Brinkhorn oder sowas, der da einfach nur irgendwie gleichzeitig mit dem Schützen losläuft und einfach nur die Abwehrkette einfach überläuft und dann frei vor Kral dann an eben selbem scheitert. Das ist ja, also, ich will jetzt nicht sagen unterstes Niveau, aber so kannst du halt keinen defensiven, also so kannst du einen Standard halt nicht verteidigen. Und was halt dazu kommt, ist, dass wir mit eigenen Standards jetzt gar nicht mehr so eine große Gefährlichkeit entwickeln. Viele Tore aus dem Spiel raus, ist ja auch gut, aber hier und da mal ein Standardtor, das tut auf jeden Fall auch gut. Da sind wir so ein bisschen, also Standards könnte man mal wieder ein bisschen auf den Trainingsplan draufschreiben.
Ja, gestern wäre es so ein Spiel gewesen, dass ich dann am Ende eigentlich über so einen Standard dann noch zu unseren Gunsten entscheiden kann. Es hätte sich ja so fast noch zu unseren Gunsten entschieden im 90+3. Mhm. Aber ich finde es nicht, Mann, wer war denn das, der hier dann einfach abgezogen hat direkt, statt den Ball einfach anzunehmen? Der hätte ja da einfach wirklich sich noch Richtung Kral noch hätte laufen können. Und dann haben wir ja noch später dann auch noch Halstenberg, der Kral an den Fuß köpft. Mhm. Das ist ja nicht so aus zwei Metern.
Der eigentlich
das
drin ist ja nicht, sein muss.
Ja, das ist ja nicht so, als hätte Kral da irgendwie einen großen Reflex gezeigt oder zeigen können.
Ja.
Also da war es so ein Wetter. Also
ja, also da wie gesagt, wir sind auch gut reingekommen. Ich habe ja noch, hatten wir vorher schon im Vorgespräch ein bisschen, ich habe ja so ein bisschen mal geguckt, wie es mit unserer Effizienz aussieht. Ne? Und so generell einfach mit den Expected Goals. Also wir hatten in den Spielen jetzt, die letzten 5 Spiele, hatten wir gegen uns 8,49 Expected Goals und haben 4 Gegentore bekommen. Das heißt, eigentlich hätten wir knapp, also 8 oder 9 Gegentore bekommen müssen, statistisch, oder wahrscheinlich bekommen müssen, statistisch, haben aber nur 4 gekriegt. Das heißt, guter Torwart, schlechte Chancenverwertung, vielleicht, keine Ahnung, schlechter Platz, war ja auch mal dabei. Das war ja auch irre. Vorletzte Heimspiel, das war ja eine einzige Schlammschlacht, das war so crazy, wo ich mir dachte, hey, jetzt spielen wir zu Hause, das war Münster, ne? Und wir sind mal die technisch stärkere Mannschaft und wir haben so einen Kackrasen. Und dann kommt Hannover, die wahrscheinlich die technisch bessere Mannschaft ist, und kriegt einen frischen Rasen hingelegt. Naja gut, okay, das ist nicht meine Entscheidung gewesen. Aber
so wahnsinnig gut sah der nicht aus gestern, der Rasen.
Ja, aber der war deutlich besser als gegen Münster.
Ja gut.
Da war ja kein Fußball möglich. Also wie gesagt, wir haben 8,49 Expected Goals gegen uns und wir haben nur 4 Gegentore gekriegt. Eben Lob an Julian Kral muss man halt auch mal formulieren. Das, was der auf der Linie zeigt, ist halt echt oberstes Zweitligaregal aktuell. Und eigene Tore, wir hätten 8,8 Expected Goals, also so viele Tore hätten wir eigentlich nach statistischer Wahrscheinlichkeit schießen können. Und wir haben 9 Tore. Also wir sind sozusagen leicht drüber bei den Toren und deutlich drunter bei den Gegentoren und sind somit auch ein bisschen Overperformer. Wie gesagt, wir haben also Overperformer vielleicht auch deswegen, weil wir einen guten Torhüter haben, der halt gerade auf der Linie eine Ultraform hat, der wirklich auch unhaltbare hält, Stichwort Halstenberg-Kopfball. Aber eben halt auch, Stichwort Halstenberg-Kopfball, Fahrlässigkeit im Umgang mit Chancen gegen uns und ja, so das Spielglück, wie man es vielleicht nennt, ne? Also, dass dann Hannover einfach fehlt, dass dieser Ball dann nicht reinrutscht oder so. Das ist wahrscheinlich schon so aktuell. Und deshalb finde ich, und da sind wir ja dann auch wieder bei dem, wir haben ja einen wirren Podcast heute, aber bei dem Thema Aufstieg oder nicht. Also, ich glaube, rein statistisch ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass uns dieses Glück in Anführungszeichen mal irgendwann verlässt und dass dann die Statistik sich wieder ihre Bahnen sucht und dieser X-Goals-Wert dann sich in eine andere Richtung auch mal dreht in einem Spiel, wo wir vielleicht dann 2 Schüsse aufs Tor mal zulassen und dann auch 2 Tore kriegen und dann mal unglücklich verlieren. Und ich glaube, es nivelliert sich schon. Ich bin froh, solange wir oben drin sind. Ich würde auch nicht sagen, wir müssen aufsteigen oder wir werden aufsteigen, aber wir können jedes Spiel gewinnen und mit dem Glück in Anführungszeichen, also mit der Performance der letzten 5 Spiele, können wir auch oben ein Wörtchen mitreden. Aktuell können wir es auf jeden Fall und vielleicht auch in der Zukunft. Wir werden es sehen. Jetzt kommt ein wichtiges Spiel gegen Hamburg. Der dritte gegen den zweiten.
Am Freitag.
Am Freitag, ja.
Das finde ich völlig irre.
Zu einer Unzeit. Spiel
am Freitag ist.
Ja.
Freitag 18:30 Uhr und dann spielen wir Wie geht's weiter dann in unserem Spielplan?
Na, da fragst du mich was. Warte mal.
Zu Hause gegen Regensburg und dann nochmal zu Hause gegen Elversberg. Mhm. Dann fahren wir nach Paderborn und dann nach Düsseldorf. Ja. Und dann haben wir 27 Spiele gespielt.
Ja, und ich würde sagen, also ich hab heute das Spiel Regensburg gegen den HSV, die erste Halbzeit, mir mal genau angeschaut, weil es eben unsere beiden nächsten Gegner sind. Und Regensburg hat mit Andamian einen guten Spieler hinzugewonnen, das muss man sagen, vom FC Köln, der organisiert da ganz viel nach vorne. Und Sirhorn oder wie weiß ich nicht, vom HSV, linker Schienenspieler, die haben das gut gemacht. Der HSV spielt ähnlich wie wir. Der HSV steht sehr, sehr hoch und hat sich sehr früh einen Konter gefangen. Also ich glaube, über Umschaltsituationen, das Spiel ist 1:1 ausgegangen übrigens. Und in der ersten Halbzeit, die ich geguckt habe, ist Regensburg 1-0 in die Pause gegangen. Also der HSV ist jetzt nicht die Übermannschaft. Die haben schon gewackelt, als sie da früh den Konter gekriegt haben. Das war auch ein Acker in Regensburg. Das war ein richtig übler, vermatschter Drecksplatz. Das hat sicherlich auch dazu geführt, dass Dompe nicht so im Spiel war, dass Königsdörfer nicht so im Spiel war. Davy Selke ist sehr präsent, vertritt Glatzel sehr, sehr gut. Hat auch den Elfmeter dann im zweiten Versuch, ich glaube, der erste wurde irgendwie annulliert, dann haben sie noch einen Elfmeter gekriegt. Die waren auch in Unterzahl in der zweiten Halbzeit. Also die ereignisreichere Halbzeit habe ich nicht gesehen, aber
das Spiel hatte ja alles.
Es war eine Wundertüte. Und ja, sie spielen ähnlich wie wir. Und sie haben sehr stark gewackelt, nachdem Regensburg den ersten Konter eigentlich super easy verwandelt hat, haben sie ganz, ganz lange überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Also gar nicht, trotz spielerisch hohem Potenzial. Und wer weiß, ja, wenn wir früh, wenn es uns gelingt, vielleicht mal so eine, wir hatten jetzt gegen Hertha und gegen Hannover hatten wir jeweils zu Beginn der Halbzeit immer eine starke Phase. Wenn wir es schaffen, gegen den HSV in den ersten 15 Minuten ein Tor zu schießen, dann will ich erst mal sehen, ob die sich so schnell davon erholen.
Und wir haben noch eine Gemeinsamkeit, Hamburg und wir. Wir sind, glaube ich, die einzigen beiden Top-Teams, die in Regensburg nicht gewinnen konnten.
Okay. Ja, Regensburg hat den schlechtesten Angriff und die schlechteste Verteidigung der Liga.
Ja, und wir haben uns da zu einem 0-0 gegurkt damals.
Das stimmt. Aber die haben es, wie gesagt, gegen Hamburg auch nicht schlecht gemacht. Die stehen halt 5-4-1, zentral sehr, sehr massiert. Da müssen wir auch erstmal gucken. Flügelspiel machen wir nicht. Das wird spannend. Da bin ich gespannt gegen Regensburg. Ja. Aber ich glaube, gegen den HSV wird das lustigere Spiel.
Das gucken wir uns an am Freitag und kommen dann vielleicht am Wochenende wieder zurück und sind dann etwas strukturierter, weil wir wieder miteinander warm geworden sind, wir zwei.
Ja, du, ich habe auch noch so viel und irgendwie zu sagen und alles. Es kommt alles hoch, die nächsten Folgen. Und wir müssen jetzt auch kontinuierlich dranbleiben. Ja, mach mal nächste Woche wieder eine Folge.
Ja, und es ist auch schon echt spät. Wir haben das heute dazwischen geschoben, weil ich sonst nicht mehr schaffe die nächsten Tage. Ich mache ja schon langsam Abgesang, merkst du das?
Du mach, super. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil ich habe hier noch auf meinem Rechner habe ich noch auf Transfermarkt ein Spielerprofil offen. Du hast ja vorhin gesagt, hier, jetzt kommen wir nicht mit Assists und Daten und Statistiken, das ist ja Quatsch.
Das habe ich nicht gesagt.
Aber jetzt pass auf, jetzt kommt's. Wir haben Yannick Mause verpflichtet zu dieser Saison. Wie viele Tore hatte der? Ich glaube 16 in der dritten, oder 18?
Ich glaube 16.
16 oder 18, glaube ich auch. In der dritten letztes Jahr. Und irgendwie kam er bei uns nicht an. Jetzt ist er zu Fürth ausgeliehen worden. Übrigens auch krass, dass jetzt Zweitligavereine unsere Spieler ausleihen. Finde ich spannend. Hat er bis jetzt auch noch nicht so gestochen. Denkt man, naja gut, okay, aber der weiß ja, wo das Tor steht. Der hat ja in der dritten Liga getroffen. Kurze Frage. Kannst du dich an den Spieler, also vielleicht kannst du dich dunkel erinnern, Lex Tiger Lobinger? Kannst du dich an den erinnern?
Ja.
Ja? Sagt ja was, ne?
Sagt mir was, ja.
Weißt du, wie viele Tore Lex Tiger Lobinger?
Ich mache nicht mit beim Lex Tiger Lobinger
Bashing. Weißt du, wie viele Tore Lex Tiger Lobinger für Viktoria Köln hat?
Ziemlich viele, glaube ich,
oder? 11 und 3 Vorlagen. Der hat 14 Scorer in 23 Spielen. Ja. Würde ich sagen, nächstes Jahr 600.000 zum FCK.
Wir machen jetzt hier Schluss.
Nein, aber ich, es ist, ja, ich fand es jetzt nochmal ganz spannend. Ich weiß gar nicht, warum ich es offen habe, aber ja, du hast recht. Statistiken, Assists, Tore, das sagt nicht viel aus darüber, ob dann die Person auch bei uns funktioniert. Das ist so.
Soll ich dir nochmal erklären, was ich vorhin gemeint habe, als ich das gesagt habe?
Was denn?
Dass man nicht immer nur Scorer sich angucken darf, dass Leute auch echt scheiße spielen und trotzdem Scorer machen.
Ach so, ja, sag doch nochmal.
Das erkläre ich dir nach dem Podcast, wir hören jetzt auf.
Okay.
Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wahrscheinlich kommende Woche. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück, ja. Sebastian. Und jetzt reicht's mir aber auch wieder für heute.
Ja, genug geredet.
Mit dir.
Ja, aber war lang schön.
Also, macht's gut. Ciao. Tschüss da draußen. Bis dann.
Ciao.
Deckeldruf.
Ciao.
Servus.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.